Tübingen ist für mich eines der besten Defense-Teams der ganzen Liga.
Da sitzt das gesamte Dorf auf den Rängen mit Mistgabeln und mit Fackeln und ist bereit dazu, die Karlsruher durchs Dorf zu jagen.
Und wenn das so ein bisschen aufeinander trifft, Hagen da einen guten Job macht, selbst auf den Ball aufzupassen, auf der anderen Seite aggressiv verteidigt, dann ja, kann das schon ein bisschen giftig werden da gegen Fechter.
Das macht halt voll wenig Spaß, wenn du nur noch auf die Fresse kriegst. Also
und so, lieber Max, ist BBL. Willkommen in der BBL.
Erstklassig, zweitklassig, der Pro-A-Podcast.
Wir haben es euch versprochen und was wir versprechen, das machen wir wahr, denn wir haben gesagt, wir machen so eine kleine Playoff-Preview, schauen mal auf das, was da in den nächsten Wochen auf uns zukommt in der Barmer 2. Basketball-Bundesliga Pro A und deswegen begrüßen wir euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge von Erstklassig, Zweitklassig. Bei mir sind Thorsten und Lukas, die kennt ihr schon, ich bin Simon, hi.
Hallo, muss ich jetzt auch meinen Namen sagen, ich bin Thorsten.
Hallo Thorsten.
Ich bin Lukas. Simon.
Aber wir haben uns noch Verstärkung geholt, nämlich von einem anderen Podcast, dem Podcast, also dem Trierer Podcast, den haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Vielleicht habt ihr auch die Pro-A-Memes schon gesehen, da war der Podcast auch immer ganz vorne mit dabei. Deswegen dachten wir uns, wenn Trier schon nicht in den Playoffs mit dabei ist, wenn die schon sonst nichts zu tun haben, sollen sie wenigstens hier ihre Expertise mit reinbringen. Deswegen sind die zwei M&Ms quasi da, Marc und Max, herzlich willkommen.
Ja, servus. Vielen Dank für die Einladung. Freuen uns riesig, dabei zu sein.
Ja, danke auch von mir. War natürlich alles anders geplant mit der Trierer Playoff-Teilnahme, aber da kommen wir sicherlich drauf zu sprechen.
Ja, eine Einladung war das ja nicht. Ne? Ihr habt euch ja schon so ein bisschen hier reingetränkt, muss man ja auch sagen.
Ja, absolut, absolut. Ich hatte ja ein bisschen auf die Serie Gießen-Trier gehofft. Dann hätte das hier ziemlich gut reingepasst, aber...
Hat dann knapp nicht gereicht, ja.
Ganz knapp, ganz knapp.
Ja, ihr wolltet uns doch nur ein Geburtstagsgeschenk machen, weil genau um diese Zeit vor 2 Jahren haben wir unsere erste Folge hochgeladen und da ihr ja sowieso so ein bisschen ne, auf unserem ausgetretenen Pfad wandert, wolltet ihr euren
Dank hier rausdenken. Daher weht der Wind.
Ja, dann herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Danke.
Ich hoffe, ihr erwartet kein Ständchen.
Nee.
Ja, wir werden auf jeden Fall nachher noch ein bisschen über Trier sprechen. Wenn ihr schon da seid, wollen wir mal von euch hören, was so die Gründe vielleicht auch dafür waren oder wie ihr das Ganze gesehen habt. Machen wir aber eher mal so hinten dran, gucken vorher so ein bisschen auf diese ganzen Begegnungen, die da anstehen. Denn dieses letzte Wochenende, das war ja schon sehr, sehr spannend. Also wir haben es davor schon mal gesagt, das war schon krass, ey. Alleine Heimrecht gab es noch einige Duelle. Überhaupt noch Playoff-Teilnahme war ja auch Wahnsinn. Bochum, Paderborn hätten da noch reinrutschen können. Am Ende haben es Bremerhaven und Hagen doch geschafft, noch drin zu bleiben. Aber war eine knappe Kiste insgesamt.
Ja, vor allen Dingen bei Hagen. Also das Spiel gegen Paderborn war ja auf des Messers Schneide und dann haben sie knapp gewonnen. JJ Mann hat jetzt nicht 91 Rebounds, aber 40 Punkte gemacht. Das ist auch erwähnenswert. Er hat's. Das ist jetzt deine Aufgabe. Ich wollte es nicht nachgucken. Wie viel Dreier hat er getroffen? Du hast es bestimmt aufgeschrieben.
Nee, ich habe hier JJ Mann 40 Punkte
stehen. Oh.
Vielleicht wissen es unsere Trierer Kollegen ja.
Noch nicht, noch nicht. So gut sind wir nicht vorbereitet. Wir wussten nicht, dass das so professionell hier abläuft.
Naja, jedenfalls war er der Mann, der sie in die Playoffs geworfen hat, ja.
Man was the man, ja, absolut. Und letzten Endes, ich musste wieder schmunzeln. Auf schönen Dank habe ich gelesen. Irgendjemand schrieb, wir sind abhängig von einem Spieler, der 40 Punkte macht, dass wir gegen ein Team wie Paderborn überhaupt gewinnen können. Wo ich dachte, so wieder an das Körnerbrötchen von Chris Harris, wo er schuld ist. So, was erlaubt Chris Harris, dass JJ Mann 40 Punkte macht? Und ich bin mir sicher, auf schönen Dank wären sie die Ersten gewesen, die geschrien hätten, wie man jemand auswechseln kann.
Und ich habe genau so das vorhergesagt. Ich habe noch in unsere Gruppe reingeschrieben hier, da regt sich bestimmt jemand auf drüber, dass JJ Mann 40 Punkte machen darf. Garantiert. Und es ist genau so passiert. Ja.
Ja. Nichtsdestotrotz, die Hagener werden es mitnehmen. Also zumindest der Großteil der Fans in einem wirklich, wirklich spannenden Duell gerade so noch den Playoff-Einzug klar gemacht. Jetzt gegen Rasta Vechta, das ist natürlich eine Hausnummer.
Ja, also es war ja wirklich Fernduell dann Hagen gegen Bochum, weil Bochum hat ja Adland auch wirklich dominiert. Also das hätte ich so auch nicht erwartet, dass die mit diesem Druck da so gut umgehen. Und ja, sie haben sicherlich dann mitgefiebert mit Paderborn, aber es hat nicht ganz gereicht. Bochum hätte mir in den Playoffs so als irgendwie ein bisschen unberechenbares, freies Radikal sehr, sehr gut gefallen. Also die da auf 8, das hätte Vechta vielleicht auch nicht unbedingt Bock drauf gehabt.
Ja, vor allem in meinen Augen Bochum auch absolut verdient gewesen, wenn sie den Playoff-Spot erreicht hätten, weil wenn man sich die Rückrundentabelle anguckt, Bochum Spitzenreiter mit 13-4, glaube ich, und jetzt am Ende leider nicht gereicht, gerade auch für die Ex-Trierer Jonas Grof und wen haben wir?
Johannes Joost, der hat aber seine
Karriere und Kili Dietz natürlich. Kili Dietz, ja. Natürlich schade, dass sie es nicht gepackt haben.
Ja, haben so einen kleinen Run noch hingelegt am Ende, 8-2, vielleicht so ein Spiel zu spät damit gestartet, aber hätte auch, glaube ich, keiner auf dem Zettel gehabt, dass die sich da von unten noch so ganz heimlich und leise ranwuseln und verdient hätten sie es auf jeden Fall gehabt mit der Form, die da in der Form in den Playoffs zu sehen, wäre sicherlich echt spannend geworden.
Absolut, also ich hatte die auch Mitte der Saison noch eher so in Richtung Abstieg als möglichen Kandidat da auf dem Zettel und was die dann für eine Rückrunde hingelegt haben und mit wie viel Firepower und gerade für Tom Alte wäre es natürlich nochmal super cool gewesen, irgendwie wenn das Team ohne ihn das geschafft hätte, da in die Playoffs reinzurutschen und also ich meine, wer weiß, Rasta natürlich, die sind gerade Tabellenerster, aber in der Rückrundentabelle, du hast angesprochen, Max, sind die nicht ganz oben, sondern nur Fünfter, das heißt in der Rückrunde hat es bei denen ein bisschen gerumpelt. Und die sind nicht unschlagbar.
Ja, trotzdem 27 von 34 Spielen gewonnen. Das ist schon Wahnsinn. Und halt auch einfach 17-0 zu Hause. Ja. Ey, das ist eine Heimmacht. Wir haben darüber gesprochen, wie geil diese Stimmung in Vechta ist. Da hat ja auch Enos Wolf gesagt, dass da immer Rambazamba ist. Und ich glaube, dieser Heimvorteil dann gegen Hagen, das kann schon ausschlaggebend sein, wenn du so eine Halle hinter dir hast.
Ja, zumal Hagen ja jetzt in den letzten Spielen auch nicht mehr ganz so souverän war. Also sie nehmen jetzt sicherlich natürlich den Rückenwind mit, dass sie da am letzten Spieltag die Playoffs dann festgemacht haben. Aber es gab einige Spiele, wo doch jetzt nicht am Leistungsmaximum agiert wurde. Und das jetzt konstant dann gegen Vechta abzuliefern, wird doch sehr schwer. Also da ist Rasta dann doch klarer Favorit, würde ich sagen. Auch wenn sie jetzt das letzte Spiel hier in Gießen verloren haben. Aber ich glaube, die Serie geht an Vechta.
Ja, Tajuan Aji war da nicht mit dabei. Der ist wohl im Training umgeknickt, hat sich irgendwie den Fuß ein bisschen verletzt. Wurde also nicht irgendwie so rausgenommen zum Schonen, sondern klar zum Schonen wegen der Verletzung. Aber wenn der wieder zurückkommt, der Agi, dann geht es wieder richtig ab.
Und in Vechta willst du in den Playoffs einfach ordentlich spielen. Also die Auslastung von der Halle, ich habe mir auch mal die Zuschauerzahlen da angeschaut, die sind ja im Schnitt über 3000 absolute Spitzenreiter in der Pro A und auch wirklich von der Linie her, da sieht man immer so ein bisschen, wann kommen wie viele Leute, ist das einfach nur ein Strich bei denen. Also sie sind bei 96% Auslastung, da willst du in den Playoffs einfach nicht dran.
Ich bin mir gar nicht so sicher. Also was ich so gehört habe, ist, dass bei Vechta auch nicht alles Gold ist, was glänzt, dass es da im Hintergrund so durchaus mal zwischen Spielern auch das eine oder andere Ideechen gab, dass man vielleicht das anders machen sollte und ich würde das Ding gar nicht so früh abschreiben. Natürlich ist es schwierig, in Vechta zu spielen, aber letzten Endes, du bist die offensivstärkste Mannschaft, du bist eindeutiger Favorit, du hast das Ding in der Hauptrunde als Erster abgeschlossen, sagen wir mal mit ein bisschen Rumpeln, aber eigentlich doch relativ souverän. Und dann musst du nach Hagen, wo die Leute auch verrückt sind, und hast vielleicht wieder einen JJ Mann, der dir 40 Punkte einschenkt. Es wird ein bisschen, glaube ich, drauf ankommen, ob Kyle Kaslin wieder mit dabei sein kann. Der fehlt Hagen natürlich extrem, weil er einfach noch eine zweite Offensivwaffe ist. Und ich glaube auch, die Frage ist, was ist mit Agi? Kommt der wieder zurück? Ist der rechtzeitig fit bis zu den Playoffs? Aber ich würde da den Deckel noch nicht zu früh drauf machen, weil ich glaube, wenn du da mal ein Spiel in Hagen verlierst und dann geht Hagen zurück nach Vechta und es gibt noch mal ein zweites Heimspiel, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch Kräfte freisetzt. Also einen Sweep sehe ich da in der Serie nicht.
Nee, den sehe ich tatsächlich auch nicht. Vor allem, weil, wenn man die Hagener Fangemeinde auch so kennt, es sind knapp 2 Stunden nur bis nach Vechta. Also die werden da wahrscheinlich auch unter der Woche mit einem relativ großen Mob hinfahren. Ich glaube, die spielen mittwochs in Vechta und nochmal Dienstag, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auch da und in Hagen die Halle, da willst du halt auch nicht unbedingt als Gast spielen. Also gerade die Gästefans, ich war da jetzt auch schon ein paar Mal, hörst du gefühlt nicht, weil du eh unterm Dach stehst. Ja. Also du hörst nur Hagen. Ja, willst du nicht spielen und willst du vor allem nicht spielen, wenn du, keine Ahnung, zurückliegst, möglicherweise durch ein 1-0, eine riesen Überraschung in Spiel 1. Alles ist möglich. Aber unterm Strich denke ich schon, dass Rasta gerade auf den deutschen Ausländerpositionen die tiefere Bank und die höhere Qualität hat, in meinen Augen, werden sie das dann auch nach Hause schaukeln.
Können wir auf die Spiele in der Saison schauen. Vechta hat da beide Spiele gewonnen gegen Hagen, einmal 91-74 und das Rückspiel dann mit 91-71. Das zumindest spricht erstmal rein von der Statistik her für Vechta.
Ja, und Max, du hast gesagt, tiefere Bank und einfach Ausgeglichenheit im Kader. Also natürlich, Agi ist so der Dominanteste, der einem als erstes mal auffällt, aber letzten Endes, der ist, glaube ich, im Liga-Vergleich nicht mal in den Top 10 der Scorer. Das heißt, da sind andere Leute, ganz viele Teams, die beispielsweise wie Bochum von TJ Crockett abhängen. Und bei Vechta sucht man da einfach diesen einen herausragenden Einzelkönner vergebens, sondern das ist wirklich sehr, sehr tief aufgestellt, sehr viele Leute, die da irgendwie mit dem Ball umgehen können. Und man hat es ja gesehen bei Gießen gegen Vechta jetzt letztes Wochenende, auch wenn dann Agi fehlt, dann ist das trotzdem irgendwie kein Spaziergang, selbst für eine Mannschaft wie Gießen, die jetzt auch nicht gerade die schlechteste Rückrunde gespielt haben. Das bedeutet, da ist schon ein richtiges Brett. Aber ich bin gespannt. So Playoffs sind ja auch einfach nochmal eine Sache für den Kopf. Warten wir mal ab.
Ich finde halt auch den Trainer super spannend. Ty Harrelson, der irgendwie aus der Regionalliga da hinkommt nach Vechta und jetzt da einfach mal Hauptrundenmeister mit denen geworden ist. Auch das ist ja eine spannende Personalie. Also der hat ja schon irgendwie da was bewirkt. Auch wenn man natürlich immer hört, okay, intern, das ist nicht ganz so einfach wohl. Da gibt es so ein paar Schwierigkeiten. Aber sie haben es ja erstmal gezeigt, dass sie es faktisch können.
Und halt vor allen Dingen diese Heimbilanz 17-0. Das ist halt für die Playoffs schon ein richtiges Fund. Aber ja, du hast gerade, Playoffs sind eigen von der Kraft natürlich auch, aber auch für den Kopf. Wenn Vechta sich denkt, wir sind jetzt hier der Spitzenreiter, wir kommen da jetzt locker flockig dahin, dann kann das auch nach hinten losgehen und dann fangen sie an zu nachzudenken, wer weiß.
Und Vechta mit 15,9 Turnovern, zweitanfälligstes Team der Liga für Ball wegschmeißen. Nur Schwenningen hat mehr. Und wenn du dann wie Hagen einfach ein bisschen aggressiver spielst und vielleicht auch mal in den Köpfen von den Spielern drin bist, ist nochmal ein Ticken schwerer, auf den Ball aufzupassen.
Lass uns mal über die letzte Folge sprechen. Da hast du vorher gesagt, okay, du glaubst nicht, dass Vechta sich irgendwie schonen wird, sondern dass sie in den Rhythmus reinkommen. War dein Eindruck so, dass sie sich nicht geschont haben? Dass sie so weitergemacht haben wie bisher?
Diese Frage kann ich nicht beantworten, da ich das Spiel gegen Gießen leider nicht gesehen habe.
Langweilig. Ich würde sagen, sie haben sich nicht geschont. Da war schon viel Power auf dem Feld. Also es hat sehr viel Spaß gemacht.
Und du hast mir so ein bisschen diese interessante Turnover-Statistik auch vorweggenommen. Auf der anderen Seite ist es auch super interessant, dass Hagen halt sehr gut auf den Ball aufpasst. Also sie mit 11,6 Turnovern die Mannschaft, die am wenigsten den Ball verliert, was ja für eine gewisse Konzentration und Disziplin auch gerade im Spielaufbau spricht. Und wenn das so ein bisschen aufeinander trifft, Hagen da einen guten Job macht, selbst auf den Ball aufzupassen, auf der anderen Seite aggressiv verteidigt, dann kann das schon ein bisschen giftig werden da gegen Vechta.
Insgesamt sind wir uns aber, glaube ich, einig. Vechta in der Serie Favorit, aber ich schreibe Hagen nicht ab. Also ich sage, mindestens eins holen sie sich auf jeden Fall.
Ja, wäre auch mein Tipp, 3-1, glaube ich.
Dann sage ich 3-0.
Ich habe auch ein 3-0 hier stehen.
Ich habe auch ein 3-1 stehen.
In der Masse sind wir uns einig.
Ja, sehr gut. Dann gehen wir einen Platz weiter. Das nächste Duell, Platz 2 gegen Platz 7, Tübingen gegen Bremerhaven. Ich freue mich sehr, dass Bremerhaven mit dabei ist. Wir hatten ja Adrian Breitlauch da. Ich habe wirklich fest die Daumen für die Eisbären gedrückt, weil die einfach so ein cooles Team haben und weil die echt da auch alles gegeben haben, um noch in die Playoffs reinzukommen.
Du hast es heute Mittag schon rausgesucht, das Duell der kurzen Wege auf jeden Fall. Also das muss man dann auch wollen, 735 Kilometer, dann geht's freitags los, dann können sie ja eigentlich eine Fahrgemeinschaft bilden am Sonntag dann oder Samstag beide dann zurückfahren da. Also das ist
finanziell auf jeden Fall lohnend, ja. Vielleicht sollte man mal irgendwie bei BlaBlaCar reingucken oder so, ob da eine Mitreise im Bus angeboten wird für Tübingen.
Also ich glaube, das wird für beide Mannschaften nicht so einfach, innerhalb kürzester Zeit jeweils diese Strecken immer zurückzulegen. Ich denke, das ist da auf jeden Fall ein Faktor. Also da ist der Heimvorteil nochmal ganz anders zu gewichten.
Ja, absolut. Vielleicht auch im Blick schon auf die nächsten Serien. Also es geht ja relativ zeitig danach schnell weiter. Und wenn du da eine Serie über 5 Spiele hast mit, bei 3.500 Kilometern, die du hin und her gefahren bist. Mehr ist ja doppelte Strecke. Ja, genau. Und das steckt einem Sportler wahrscheinlich schon in den Knochen. Also du hast gar keine Zeit im Prinzip zu trainieren. Also du hast hier alle 2-3 Tage ein Spiel, sitzt wahrscheinlich mehr im Bus, als du in der Halle stehst. Also das ist schon eine hohe Belastung.
Ja, ich habe ein Interview mit dem Tübinger Geschäftsführer gehört, der gesagt hat, für uns ist diese Playoff-Serie tatsächlich Bus-Halle-Spiel. Ja. Vielleicht zwischendurch mal kurz Hotel und schlafen, aber das war's. Vorteil für beide Teams, bisschen mehr für Tübingen wahrscheinlich tatsächlich, die kennen das aus letzter Saison. Letzte Saison, ihr wisst das, wir nicht. Wir haben Bundesliga gespielt.
Die feinen Herren aus Gießen.
Auch letzte Saison.
So erfolgreich.
Das sagst du jetzt, ja.
Auch letzte Saison Tübingen gegen Bremerhaven, eine Serie. Habt ihr da irgendeinen Einblick gehabt, was da gelaufen ist?
Ich glaube, wir lagen da ziemlich am Boden, als wir gegen Leverkusen da rausgeflogen sind.
Da war alles andere egal.
Da war alles andere egal, ja.
Liegt ihr nicht immer am Boden eigentlich? Immer, wenn ich mit dir schreibe, liegst du am Boden.
Das geht. Das ist aber jetzt, ihr seid gerade zu einer Zeit in die Liga gekommen, wo wir so einen kleinen Dip haben, aber eigentlich sind wir eine Institution in der Liga, aber...
Ja, schon klar.
Das kommt nochmal. Ja, aber für mich ist Tübingen einfach auch mit das Konstanteste. Zeigt die Tabellensituation jetzt nicht, weil Vechta Hauptrundenmeister geworden ist, aber ich finde so rein vom Spielstil, von der gesamten Idee, die dieser Verein die letzten Jahre widerspiegelt, ist Tübingen für mich einfach das Interessanteste und auch das am verdientesten da oben stehende Projekt, was wir in der Liga haben. Und sie hätten es meiner Meinung nach echt verdient, wenn es klappen würde und wenn es dann auch finanziell klappen würde, was ja sowieso so ein Thema ist, worauf wir vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen können, weil die Aufsteiger, wenn man sich die letzten, was sind es jetzt knapp, wo Trier in der Pro A spielt,
wird jetzt sieben, die achte Saison
sieht, sind, glaube ich, 50% der Mannschaften, die eigentlich das sportliche Aufstiegsrecht errungen haben, dann doch nicht aufgestiegen. Und das ist einfach ein strukturelles Problem. Und da hoffe ich eben, dass gerade die Mannschaften, die sportlich zeigen, dass sie es wert wären, in der BBL zu sein, dass die es dann auch irgendwie finanziell schaffen. Und das würde ich mir für Tübingen, ist vielleicht so ein kleiner Spoiler meinerseits, ich glaube, dass sie ins Finale kommen, das würde ich mir für die einfach wünschen dieses Jahr.
Ja, du hast gerade gesagt, sieht man nicht so an der Tabelle, aber letztendlich haben sie einen Sieg weniger als Vechta reingeholt, also 26 aus 34, das ist ja auch einfach Wahnsinn.
Ja, sie wirken einfach auch sehr, sehr stabil. Irgendwie war Bochum so der kleine Angstgegner, da haben sie zweimal verloren. Aber an sich, sie hatten auch Verletzungsprobleme, vielleicht hat das auch zu der einen oder anderen Niederlage geführt, aber an sich wirken die wirklich gefestigt, stabil, kennen sich lange. Also die, da würde ich auch sagen, klarer Favorit gegen die Eisbären, ja.
Sind auch tatsächlich die effektivste Mannschaft der Liga, also noch effektiver als Vechta. Haben im Schnitt 4 Blocks, 9 Steals, das heißt, die machen defensiv einen richtig guten Job. Du hast gerade Angstgegner Bochum angesprochen, weißt du, gegen wen Tübingen zu Hause noch verloren hat?
Bremerhaven.
Richtig, genau das ist es. Bremerhaven hat tatsächlich gezeigt, dass sie nach der weiten Reise ins Schwabenländle bestehen können. Das bedeutet, sie haben zumindest mal psychologisch den Vorteil im Kopf, die haben das schon mal geschafft und die wissen, in dieser rosa Halle zu gewinnen. Das bedeutet, das wird auch vom Kopf her ein interessantes Duell. Bremerhaven dazu, beste Dreiermannschaft der Liga, glaube ich, 38% netzen die ein.
Ja, dank und, Matt Frierson.
Ja.
Das ist ja eine Granate, der Typ.
Aber der wird ja vermutlich spielen, nehme ich an. Ja. Genau. Und dann noch haben sie tatsächlich zwei interessante Big Men noch im Kader, Öhle und Thomas. Und das könnte halt tatsächlich ein Problem für Tübingen werden, weil ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, wie defensiv gefestigt da Diba und Kepler und ich weiß nicht, wen sonst noch so auf groß in Tübingen.
Elmanis, ne?
Ja, aber
ist auch noch sehr jung, also muss man auch erstmal sehen, ja.
Genau. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da unterm Korb vielleicht ein kleiner Vorteil für Bremerhaven besteht. Tübingen insgesamt als Team deutlich kompakter und effektiver, aber vielleicht unterm Korb Fragezeichen.
Und sie haben halt auch 6 Seljas. Also ganz ehrlich, das ist einer meiner Lieblingsspieler in dieser Saison, dieser Typ, seit der in Gießen war und uns da so dermaßen eins eingeschenkt hat, punktetechnisch zumindest, hat ja nicht für den Sieg gereicht, aber trotzdem, ey, 17 Punkte im Schnitt, drittbester Scorer der Liga, der Typ ist Wahnsinn.
Ja, den muss man dann kontrollieren. Bei Bremerhaven spielt noch ein bisschen vielleicht auch mit rein. Breitlauch hat es hier auch gesagt, die sind schon seit Wochen so gefühlt im Playoff-Modus und werden das jetzt einfach versuchen weiterzuführen, haben den Schwung mitgenommen, Euphorie. Eben habe ich 3-0 gesagt, hier würde ich 3-1 sagen.
Ja, Bremerhaven 7 aus 10 gewonnen, Tübingen 8 aus 10 aus den letzten 10. Also das ist eine relativ gleiche Ausgangslage.
Ja, absolut. Und Bremerhaven ja auch das viertbeste Rückrundenteam. Also sie hatten einen Lauf im Heimspiel gegen Trier jetzt, also es war das letzte Spiel, was ich halt von ihnen gesehen hatte, hatten sie mich nicht sonderlich überzeugt. Also klar, der Thomas, seit er in Bremerhaven ist, war ja eine relativ späte Nachverpflichtung, scheint es zu laufen, scheint sich das Team gefunden zu haben, spielen offensiv viel besseren Basketball. Gegen Trier zum Teil vielen Einzelaktionen verfallen. Das dürfen sie also gegen Tübingen in meinen Augen absolut nicht machen, weil Tübingen ist für mich eines der besten Defense-Teams der ganzen Liga. Also ich habe das Spiel in Erinnerung. Die sind so schnell am Ball, die sind so clever in der Deny-Verteidigung, lassen kaum Räume, spielen immer gute Helpside. Also Tübingen für mich eines, wie gesagt, der besten Defense-Teams der Liga. Und für mich ist das da eine klarere Sache wie Raster gegen Hagen. Ich tippe dann ganz klares 3-0 für Tübingen.
Ja, dann bin ich auf der Seite dann trotzdem wieder bei einem 3-1, wo ich eben auch bei einem 3-0 war, weil ich finde, Bremerhaven ist auch so ein Team, da kann immer mal einer klicken, gerade offensiv. Da hast du zum Beispiel jetzt, wenn du das Spiel gegen Trier ansprichst, in Matt Freeman, der jetzt eigentlich nicht der absolute Scorer ist, aber der dann plötzlich mal ein Spiel raushaut, wo er dann irgendwie 4-5 Dreier trifft, macht mal seine 17 bis 20 Punkte. Du hast immer einen Öhle, der performen kann. Du hast Daniel Knoll, du hast Thomas, der absolut explodieren kann. Also da gibt es für mich zu viele individuell auch offensiv starke Spieler, als dass sie es nicht schaffen würden, da zumindest in einem Spiel das aufs Parkett zu bringen. Also ich wäre hier bei einem 3-1, aber Tübingen geht ganz klar durch.
Ja, aus meiner Sicht macht das Tübingen das auf jeden Fall auch. Ich bin auch, auch bei einem 3-1 eher.
Ich glaube in dem Punkt tatsächlich eher an einen 3-0 für Tübingen, auch wenn ich Bremerhaven tatsächlich einen Sieg und damit noch ein Heimspiel gönnen würde. Ich glaube aber, die letzten 6 Spiele hat Tübingen 5 gewonnen, meine ich. Die haben sich rechtzeitig wieder gefangen. Und das ist genau der Punkt, über den wir ja schon öfter gesprochen haben. Es ist nicht so wichtig, wie du im Januar, Februar spielst, sondern es ist wichtig, wie du im Mai spielst. Und ich glaube, Danny Jansen hat es da rechtzeitig geschafft, sein Team wieder auf Kurs zu bringen und an ihre Stärken zu erinnern. Vielleicht mit dem Spiel in Gießen damals auch so den Dämpfer zur richtigen Zeit gehabt, sich nochmal drauf zu besinnen, wie sie als Team verteidigen wollen. Und egal, wie gut deine Offensivwaffen sind, wenn Tübingen das aufs Parkett legt, was sie können, dann glaube ich, wird es für jeden Spieler in der Liga extrem schwer, dadurch dieses Abwehrbollwerk durchzukommen. Deswegen meinerseits 3-0 für Tübingen. Oh, ich freue mich auf den Moment, wo wir diese Folge in ungefähr 3 Wochen nachhören und feststellen, wir haben mal wieder völlig
Kokolores erzählt. So wie immer
eigentlich. Diese Schlagzeilen, Sensation, erste Runde, Primus und Zweiter sind raus. Und dann
wird ja, tatsächlich die Frage noch... Ja. Dann wird tatsächlich die Frage noch mal spannend, welche Tabelle denn relevant für die Pokalteilnahme ist.
Ja, das ist tatsächlich ein Fehler, den man nicht begehen sollte. Ich habe mir heute in Vorbereitung auch noch mal unseren Podcast zur Saisonvorschau angehört und da waren schon ein paar ganz arge Schnitzer dabei. Also meine Top 2 Teams dieses Jahr, die im Finale stehen, waren Tübingen und Leverkusen. Also viel weiter kann man ja nicht weg sein.
Also ich hatte tatsächlich Jena als Aufsteiger, von daher ist es auch ähnlich in die Richtung. Und Quakenbrück als Absteiger. Also von daher auch nicht mit Ruhm bekleckert.
Ja, Quakenbrück hatte ich auch als Absteiger.
Ja, aber es ist eine perfekte Überleitung schon fast zum nächsten Duell.
Nimmst du mir meinen Job weg oder was? Hallo, geht's noch?
Ja, ich halte mich auch gerne zurück.
War perfekt.
Karlsruhe gegen Adland. Ein Duell, wenn man die ganze Saison guckt, eigentlich auf Augenhöhe. Allerdings Adland in den letzten Wochen ja völlig außer Form. Also sie haben die letzten 6 Spiele alle verloren. Grüße nach Trier. Und also keine Ahnung, wo ihnen da komplett der Rhythmus weggegangen ist, weil sie waren für mich die absolute Überraschung der Saison. Dresden mal ausgeklammert, aber da kommen wir ja noch später zu. Ich hatte sie tatsächlich in unserem Vorbereitungspodcast, hatte ich so ein bisschen als Überraschungsteam, war aber vermutlich eher ein Glückstreffer, weil alle anderen Teams, die mögliche Überraschung waren, wurden schon genannt, dann habe ich halt Adland geholt.
ein Wildcard-Team, muss man ja auch sagen, die haben einfach die Wildcard gekauft, die sind
ja abgestiegen. Genau. Wie gesagt, keine Form und Karlsruhe natürlich eine brutale Form und vor allem auch eine brutale Guard-Rotation mit Kebbel, mit Chungu und mit Kone. Also ich glaube, das ist die beste Guard-Rotation der Liga, also kann man so sagen.
Ja, individuell ist Karlsruhe super besetzt und das ist wirklich das Duell der Gegensätze. Also da ist Karlsruhe definitiv klarer Favorit und Quakenbrück, ich kann auch nicht so genau irgendwie festmachen, woran das dann gehakt hat, dass sie da so den Bach runtergegangen sind plötzlich.
Also was definitiv nicht geholfen hat, ist der Mittelhandbruch von Jannes Hund. Also ich glaube, da fehlt denen einfach nochmal so ein kleines Gegenstück zu Christmas, der ein überragender Einzelspieler ist, aber eben auch genau das. Also der ist jetzt nicht zwingend jemand, der ein Team insgesamt besser macht. In Gießen erinnern wir uns da mit Freuden an Chuck Eizen, der einfach alles auf dem Feld machen konnte und trotzdem seine Spieler noch besser gemacht hat. Und Christmas ist halt mehr so der klassische 1-gegen-1-Spieler. Und das bedeutet aber, je weiter die Liga fortschreitet, umso mehr hast du schon gesehen, was kann der alles? Was sind seine Lieblingsmoves? Wie sieht er aus, wenn der einen Handwechsel macht? Woran kannst du den Read erkennen, ob er jetzt zum Korb geht oder nicht? Und das macht so einen Spieler natürlich ein Stück weit ausrechenbarer. Natürlich kannst du den nie komplett halten. Das heißt, der wird immer noch seine Punkte machen im zweistelligen Bereich, gar keine Frage. Aber er muss sich die Punkte ein bisschen teurer erkaufen und da fehlt dann vielleicht auch die Alternative, wenn das nicht funktioniert. Wie geht es denn danach weiter? Also wo kommt die nächste Gelegenheit her? Wo ist der nächste Vorteil, dass vielleicht auch die anderen scoren können?
Ja, bei Karlsruhe, Max, du hast eben schon einige Namen genannt, die auf jeden Fall rausstechen. Natürlich noch Maurice Bluskota, den haben wir auch schon 100-mal hier erwähnt in diesem Podcast. 15,8 Punkte im Schnitt, 10,5 Rebounds, also Double-Double-Werte im Schnitt. Das ist halt auch einfach bockstark, den musst du halten, sonst hast du da wenig Chance. Ja. Und dann halt auch noch diese Heimbilanz, die haben 13 aus 17 Spielen daheim gewonnen. 9 aus den letzten 10 haben wir eben auch schon gesagt, wir haben nur darauf gewartet, dass sie mal verlieren.
Ja, haben sie dann nicht.
Plus Kota für Quakenbrück, glaube ich, tatsächlich ein Problem. Also Batschak vielleicht noch ein Matchup, aber dazu eigentlich auch gerade nicht so wirklich in der Form. Und ansonsten ist da eigentlich niemand, der gegen den in Normalform bestehen kann, meines Erachtens. Und das wird die größte Aufgabe in der Serie. Gleichzeitig Plus Kota gegen Jena 0-4 aus dem Feld. Keine Ahnung, ob der sich irgendwie gedacht hat, jetzt ist ein bisschen Urlaub und ein bisschen hoch und runter laufen und danach geht es wieder drum. Könnte man ihm durchaus zutrauen. Also ich glaube, der wird da sein, wenn die Runde losgeht. Spannende Frage, was ist mit Kone? Gegen Jena nicht gespielt. Ich konnte nicht finden irgendwie, ob verletzt, ob geschont, ob keine Lust. Keine Ahnung.
Hab ich auch nichts zugefunden, aber ist mir auch aufgefallen, dass der nicht dabei war. Wenn der ausfallen sollte, das wäre natürlich eine erhebliche Schwächung, aber auch ohne Kone wäre Karlsruhe für mich Favorit. Aber was mit ihm ist, weiß ich auch nicht.
Halt schade auch für ihn, wenn er jetzt ausfallen sollte. Der ist halt so oft verletzt. Ein Wahnsinnsspieler, aber halt immer Verletzungsprobleme, seit wir ihn kennen.
Einer der besten deutschen Spieler der Liga, muss man, glaube ich, auch nach dieser Saison wieder konsternieren. Im besten Basketballalter, jetzt gerade 30 Jahre alt, also absoluter Leistungsträger. Und weiß nicht, wie die Vertragssituation da ist, aber da werden sich auch einige andere Teams nach der Saison wahrscheinlich da mal um ihn reißen oder mal anklopfen, wie so seine Idee ist für die nächsten ein, zwei Jahre.
Ja, kann ich mir bei Kone und plus Kota vorstellen, dass eventuell auch aus der Bundesliga die ein oder andere Anfrage kommt. Vielleicht die beiden sogar im Duo zu verpflichten. Das hat ja gut funktioniert. Aber mal gucken, wie sie sich jetzt in den Playoffs schlagen. Also ist natürlich für die auch eine neue Situation. Haben jetzt natürlich fast schon überperformt in den letzten Spielen. Aber ich denke, die sind da auch dann der Favorit.
Und das auch nach einem sehr holprigen Start. Also die hatte man ja auch irgendwie da nicht so vermutet, dass sie so Schwierigkeiten am Anfang haben. Das hat ja echt ein bisschen gedauert, bis sie da mal ins Rennen kamen. Und dann sind sie halt gesprintet.
Genau,
also
richtig. Bis es Klick gemacht hat. Ich meine, individuell war das alles schon vorhanden. Aber irgendwie hat es nicht gepasst und auf einmal ging's los.
Und dementsprechend haben die natürlich auch Selbstvertrauen getankt. Ich habe gelesen, ich glaube, es war Julian Albus, der gesagt hat, es sind noch 8 Siege. Also da ist auch nicht nur einfach Aufstieg, sondern da ist irgendwie Meisterschaft schon irgendwo in den Köpfen drin. Und es wäre natürlich spannend zu sehen, also was passiert, wenn Karlsruhe irgendwie da in dieses Zweiergestirn Tübingen und Vechta noch mit reinkommt. Das wird dann auf jeden Fall eine interessante Serie werden. Und da geht es dann ja auch in so Playoff-Begegnungen nicht nur um Einzelkönnen, sondern eben auch noch vermehrt darum, was macht denn der Coach? Also wie ist der in der Lage dazu, Anpassungen vorzunehmen? Wo sieht der Schwächen? Wie kann der darauf reagieren, was innerhalb eines Spiels passiert, aber was auch innerhalb einer Serie passiert? Und wie kann der sich einfach vielleicht auch neue Dinge überlegen, die sein Gegenüber ein bisschen fordern und vielleicht vor eine größere Herausforderung stellen? In der Serie selber, so leid es mir tut für Quakenbrück, die haben eine sensationelle Saison gespielt bis dahin, aber mit der Form, mit der sie jetzt die Saison beendet haben, sehe ich da nicht viel, was sie machen können.
Für mich die Halle in dem Duell auch nochmal ein Faktor, die wir eben angesprochen haben. Also Karlsruhe in der neuen Halle, die sie jetzt seit, ich glaube, ein oder zwei Jahren bespielen. Das ist ein ganz kleiner Schuhkarton, 1500 Leute, aber die sind wirklich auch über die ganze Saison permanent fast ausverkauft und das kann schon richtig, richtig laut werden. Also gerade wenn die Zuschauer wirklich so nah am Spielfeld dran sitzen, es geht nicht weit nach oben, da kann schon eine ganz, ganz explosive Stimmung da entstehen. Also es könnte Karlsruhe da noch ein zusätzlicher Vorteil sein.
Ich weiß nicht, ob ihr schon in der alten Halle von Karlsruhe noch wart oder ob ihr da durchgehend BBL gespielt habt. Also da war ja noch eine riesen Laufbahn.
Ja, diese Europa-Halle.
Hast du noch mit Fernglas da gefühlt gestanden im Gästeblock. Ja. Wobei ich die Halle in Quakenbrück auch nicht unterschätzen würde, weil auch die wird zu den Playoffs sehr wahrscheinlich relativ voll sein. Und im Adland war auch schon immer, also Basketballtradition, Riesenstimmung in der Halle. Ich glaube, es wird kein Sweep für Karlsruhe. Ich glaube, Adland klaut sich Spiel 2. Also im ersten Spiel werden sie vermutlich keine Chance haben, aber dann unterm Strich 3-1 verlieren.
Wo wir gerade die Halle nochmal besprochen haben, wie ist das mit Karlsruhe? Also weiß da jemand, ob die, wenn sie denn wirklich ins Finale schaffen sollten, ob die ein Kandidat sind, die dann auch sagen, hey, wir probieren es, oder die Halle, die sie jetzt haben, reicht ja auf gar keinen Fall. Und die Europahalle ist doch, glaube ich, noch in der Sanierung, habe ich mal irgendwo gelesen. Deswegen könnte das ja daran dann scheitern und dann hätten wir eventuell wieder dieses Problem, dass die Finalisten nicht aufsteigen können, was ich sehr, sehr schade einfach finde, dieses Konzept
da. Ja, absolut. Karlsruhe geht davon aus, dass die Europahalle bis Ende des Jahres wieder bespielbar sein wird. Und dass man bis dahin auch eine Ausnahmegenehmigung von der BBL bekommen würde, wenn es denn so wäre. Das ist, glaube ich, so der Plan im Hintergrund. Ob das tatsächlich so kommt, Fragezeichen. Das wird man dann jetzt auch sehen mit Lizenzantrag, wie darüber entschieden wird. Aber was ich gefunden habe, ist tatsächlich, bis Ende des Jahres soll die Europahalle wieder bespielbar sein.
Und ich hatte nochmal irgendwo gehört, SAP Arena in Mannheim wäre auch vielleicht eine Option dafür, für diese Übergangszeit. Aber nagelt mich nicht drauf fest, ich habe es nur irgendwo gehört.
Würde ich eher sehen, dass die BBL das vielleicht durchfinkt als diese kleine Halle, da kann ich mir fast nicht vorstellen. Klar, man kann drauf setzen, aber.
Und in Bezug auf Gästeplätze in Karlsruhe immer noch besser als in Hagen. Da bringt einem nämlich auch ein Fernglas nichts, weil man einfach nur die Lüftungsanlage sieht.
Ja, und in der neuen Halle, also in der kleinen Halle der Gäste, bräuchte das war auch schön.
Wobei in der kleinen war ich jetzt noch nicht, du auch nicht, gell? Also wir waren nur in der Europahalle und das war, ja. Schön.
Es gibt ja durchaus auch Leute, die sich in Gießen über den Gästeblock beschweren, der direkt am Spielfeldrand ist und wo man wirklich direkt hinterm eigenen Korb steht.
Also dem Max hat es gefallen, ja, das weiß ich, da habe ich ein GIF von gesehen, da ist so einer mit so einer Fahne rumgetanzt. Also falls Sie den im Fernsehen gesehen haben, das war der nette Kollege hier nebenan.
Aber auch zu Recht, also das hatte ich Simon danach, glaube ich, schon geschrieben. Also ich glaube, so eine kleine Erhöhung da als Gästeblock wäre schon sinnvoll für in Zukunft, weil so stehst du einfach auf dem Boden und die Ordner stehen halt direkt vor dir und wenn man nicht gerade 1,95 groß ist wie ich, guckst du da halt nicht drüber und das ist dann halt schon ein bisschen ärgerlich.
Also die Ordner müssen sich hinsetzen oder sehr klein sein, wolltest du uns damit
sagen. Ja, genau. Oder einfach alle so groß wie ich.
Gut, dann nochmal die Tipps abgeben. Max hat schon mal gesagt 3-1 ja. Aus seiner Sicht. Marc?
Ich bin hier bei einem 3-0, weil mir Karlsruhe einfach zu stark ist. Mit dem Lauf, den sie jetzt hingelegt haben, dann auch noch zum Ende der Saison, die Form, wie ich sie in Trier gesehen habe. Da ja, glaube ich, dass sie sehr, sehr bissig und sehr, sehr motiviert auch da reingehen, gerade weil das eben so ein bisschen Neuland ist. Die sind alle noch hungrig, da sich zu beweisen, wenn es dann wirklich um was geht. Also ich bin hier bei einem 3-0 für Karlsruhe.
Lukas?
Ich bin auch bei einem 3-0.
Thorsten?
Ich ziehe den Flomo-Joker und sage 3-1, weil ich glaube, dass Patrick wird sich was überlegen für das Heimspiel. Und wir haben gerade schon drüber gesprochen, da sitzt das gesamte Dorf auf den Rängen mit Mistgabeln und mit Fackeln und ist bereit dazu, die Karlsruher durchs Dorf zu jagen. Also ich möchte da auf keinen Fall auswärts irgendwie antreten müssen. Und ich glaube, ein Spiel werden sie sich holen.
Ja, und ich sage auch 3-0 tatsächlich, weil ich einfach so Angst vor Karlsruhe habe, weil die einfach so gigantisch drauf sind, diese Löwen da.
Erinnert ihr euch noch an die Zeit in der Saison, wo wir Angst vor Trier hatten?
Ja, ja das war stimmt. Ein kurzer Moment.
Ja.
Bis zum Spiel bei uns dann.
Aber ich muss auch sagen, also Rückspiel war, finde ich, trotzdem, also ich habe noch alles gut in Erinnerung, fand ich, war eines der besten Saisonspiele, die ich gesehen habe. Also war riesen, also mega hohes Niveau. Ja, bitter nach Hause gefahren, aber...
Ja, das hat viel, viel Spaß gemacht, ja.
Duell zweier Traditionsteams, immer was Besonderes.
Die Saison war kurz und intensiv. Ja. Die gute Phase der Saison für die Trierer, die war sehr kurz und sehr intensiv.
Danach aufgehört.
Ja. Ja, genug von euch. Kommen wir zu uns, kommen wir zu Gießen. Platz 4 gegen Platz 5. Gießen gegen Dresden. Da haben wir eben schon mal gehört, ja, die Überraschung, die Dresden Titans, das ist eine Überraschung. Wir hatten Fabo Strauß hier im Podcast, der hat gesagt, wir wollen die Liga überraschen. Die haben damit nicht aufgehört. Die haben diese Liga einfach weiter überrascht. Sie haben es in die Playoffs geschafft. Zu Recht aus meiner Sicht.
Ja, ein Spielstil, den wir so nicht ganz so oft gesehen haben bisher in der Pro A. Also dieses Pace and Space, wie auch immer. Viele, viele Dreier, hohe Geschwindigkeit und das gewinnt dir halt einfach das ein oder andere Spiel. Und ja, dazu kam eben noch, dass sie diese guten Schützen im Kader haben, die Dreier dann auch verwerten. Ich hatte tatsächlich so Mitte der Saison mal gedacht, ja, eine große Überraschung, aber sie fallen hinten raus noch runter. Das wäre so das erste Team gewesen, was ich gesagt hätte, das wird noch überholt, weil ich finde diesen Spielstil auf Dauer einfach auch zu leicht ausrechenbar. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie sich das in den Playoffs darstellt. In Playoffs wird noch mal mehr Intensität in der Defense gezeigt. Ob das dann immer so die beste Option ist, diesen ersten schnellen Abschluss zu nehmen, bin ich mal ganz gespannt auf die Serie. Aber absolut eine Riesenüberraschung, die Titans als Aufsteiger da in den Playoffs, Platz 5. Also Respekt da nach Dresden.
Ja, die haben eine ganz gute, ganz, ganz starke Saison gespielt. Also haben natürlich davon profitiert am Anfang. Sehr eingespielt, sehr viele Spieler aus der Pro B mit hochgegangen. Das wurde dann mit fortlaufender Saison, haben sich die Mannschaft da ein bisschen mehr drauf eingestellt. Ich habe auch gedacht, das wird irgendwann dazu führen, okay, die fallen noch hinten raus. Aber sie haben sich dann immer, wenn es darauf ankam, zusammengerissen, haben dann wieder ihre zwei Spiele gewonnen und sind völlig verdient da jetzt in den Playoffs. Aber ich bin auch mal gespannt, wie das wird. Also das Hinspiel hat Gießen da mit 3 verloren. Der Spielverlauf war eigentlich so, dass es hätte mit 10 verloren gegangen werden müssen. Da war Dresden deutlich, deutlich besser. Dafür hatten sie dann in der Osthalle gar keine Chance. Da haben sie dann 90-76 verloren. Deswegen Gießen auf jeden Fall Favorit, auch mit der Phase zuletzt, glaube ich, 8 aus 10 jetzt geholt. Die intensiven Spiele mit Playoff-Vorgeschmack alle gewonnen. Also
ja, Dresden auch relativ ausgeglichen von den Spielern her. Ne? Da sind so ein paar Namen, die rausstechen. So dieses Viererquartett, eigentlich Daniel Kirchner, Lucien Schmikale, Tanner Crame und Grant Teichmann, die alle so um die 10-12 Punkte machen im Schnitt. Das verteilt sich schon ganz gut bei denen.
Ja, schwer ausrechenbar, definitiv. Adams ist mir auch noch in Erinnerung geblieben. Der ist jetzt bei den Statistiken nicht ganz vorne dabei, aber das ist ein Spieler, wenn der den Ball hat, der kann sich die Würfe auch selbst kreieren und der ist immer mal für einen Big Shot zu haben.
Zur Not auch mal mit einem Schritt zu viel dann.
Ja, genau.
Ja, also ich hab mir zu jedem Duell auch immer so ein bisschen Keyplayer aufgeschrieben. Also Keyplayer sind für mich in dem Duell nicht die Spieler, sondern Frankie gegen Fabian Strauß. Also Frankie ja auch damals schon mit Heidelberg Playoff-Schlachten geschlagen. Also es gibt vermutlich keinen besseren Coach für in eine Playoff-Serie zu gehen, wie Frankie aktuell. Und auch allgemein der Kader von Gießen, ja, mit viel mehr Playoff-Erfahrung, gerade auf Pro-A-Level, holen wir Nico Brauner, Enos Wolf, Jordan Barnes hat, glaube ich, letztes Jahr keine Playoffs gespielt, aber ist vermutlich einer mit der beste Point Guard der Liga. Ja, ich tue mich da schwer mit, auch wenn Dresden die Überraschungsmannschaft der Liga ist, dass sie da im Gesamtpaket eine Chance haben. Ich glaube nicht, dass es ein Sweep wird, aber unterm Strich wird die größere Erfahrung von Frankie und die größere Erfahrung vom Kader da in meinen Augen den Ausschlag geben. Allerdings für mich auch die Serie mit dem möglicherweise größten Potenzial dann doch für eine Überraschung zu sorgen.
Ja, das sehe ich hier nicht. Tatsächlich, wenn einer, glaube ich, nochmal richtig kommt, dann wahrscheinlich die Dresden Titans. Das ist für mich auch so ein bisschen Angstduell, ehrlich gesagt.
Ich glaube, für Dresden die Saison jetzt schon ein fantastischer, phänomenaler Erfolg. Die haben sowas von overperformed über jegliche Erwartungen, jetzt Playoffs spielen zu dürfen. Das ist ein absoluter Traum mit Doppel-Eisbecher, Supersahne, Megakirsche, Schokostreusel und zwar 3 Stück auf einmal.
Und in Dreh gab es nur einen kleinen Malaga-Becher.
So. Und letzten Endes ist es ja so, man geht damit natürlich entspannter in so eine Saison, in so eine Playoff-Runde. Und kann befreit aufspielen. Das bedeutet, wenn die ins Laufen kommen, dann kann das auch sehr gefährlich werden. Ich glaube aber, dass Frankie insbesondere in den letzten Spielen mit seinen Jungs den Ton getroffen hat, zu wissen, okay, in dieser Liga weiß man, was man tun muss, um Spiele zu gewinnen, nämlich verteidigen. Und Gießen hat das Potenzial dazu, jeden Dresdner Spieler zu halten. Also da gibt es keinen Spieler, wo ich sagen würde, das ist ein Matchup, das ist irgendwie ein Problem auf Gießener Seite, wenn solide verteidigt wird. Und das ist die Grundvoraussetzung dafür. Mit einem guten Gefühl kommt Dresden und das kann schwierig werden, aber letzten Endes denke ich, dass sich Gießen durchsetzen wird, eben weil wir haben drüber gesprochen, dieses ich laufe schnell nach vorne, so eine Art Ingo Freier Basketball, ich habe ein großes Spacing, nehme vielleicht direkt den ersten Wurf. Wenn ich den dann nicht treffe, da hat Gießen einfach so viel Länge unterm Korb, dass die ganz, ganz viel von den Abprallern dann auch einsammeln.
Ja, also ich sehe Gießen auch absolut vorne in der Serie. Ich glaube auch, dass das eine Serie sein kann, die alle überraschen wird. Ich glaube, es wird sehr, sehr interessant auch für den neutralen Zuschauer. Also es wäre so die Serie, wenn ich nur eine gucken könnte, wo ich einschalten würde, weil ich da einfach auch die Chancengleichheit am ehesten im Moment noch gegeben sehe, glaube aber trotzdem, dass ich Gießen durchsetze, weil diese Erfahrung auch wirklich ein Knackpunkt ist. Also du hast im Kader der Titans jetzt keine Spieler, die lange Playoff-Runs, die ihre Teams da irgendwie getragen haben, auch die Spieler mit Trierer-Vergangenheit, Chase Adams, Lucia Schmikale waren eher in der Rotation so ja, 7., 8., 9. Position und Chase Adams damals reingekommen noch als Ersatz-Point Guard, während der Saison verpflichtet, kam immer mal so ein paar Minuten rein mit viel Energie, das Team, die Zuschauer mitnehmen, aber war jetzt keiner, der sein Team da irgendwie getragen hat und auch Lucia Schmikale war ein absoluter Rollenspieler. Und ich glaube dann einfach auch, dass die Qualität von Gießen, gerade mit Jordan Barnes und auch mit Fundic, der sicherlich da auch ein paar gute Matchups, glaube ich, hat gegen Dresden, dass die da zu hoch ist und ja, dass es da, ich glaube, 3-2 ausgehen wird, weil ich einfach auch so ein bisschen hoffe, dass das so ein bisschen Hin- und Her-Serie wird.
Ich gehe selbstbewusst mit einem 3-0 ins Rennen, einfach weil ich glaube, dass Gießen der Spielverderber für Fechter werden wird.
Ich sage tatsächlich auch 3-0, weil Gießen wirklich gut in Form ist und wirklich diese Playoff, also die haben jetzt gegen Kirchheim verloren, da waren sie ein bisschen eine kleine Auszeit genommen, aber alle anderen Spiele, wo es hoch herging, auf und neben dem Feld, da haben sie ihren Mann gestanden und deshalb sage ich 3-0.
Ich sage 3-1.
Also ich gehe auch mit einem 3-2. Also ist für mich die engste Serie und die mit der meisten Spannung. Also
3-2. Und es wurde ein 3-0 für Dresden.
Sind wir mal gespannt, aber dann lass mich vielleicht aber noch reinpieksen. Ich weiß nicht, inwiefern ihr dazu was sagen könnt oder wie nah ihr da auch an der Mannschaft seid. Da ist ja in Gießen im Moment auch einiges im Hintergrund los, was man so hört und liest. Denkt ihr, das kommt an die Mannschaft ran und könnte einen Einfluss auf diese Playoff-Serie haben?
Ich glaube eigentlich nicht, weil letzten Endes, was man so in der Zeitung gehört hat, das sind jetzt alles keine Dinge, die irgendwie großartig neu sind und die irgendwie jetzt überraschend aufgetaucht werden, sodass man sagen könnte, ach du Schande, was ist da denn los? Sondern man weiß, das hat sich früh in der Saison abgezeichnet, dass in den letzten Jahren nicht so hervorragend gewirtschaftet wurde, dass da in Minus im höheren sechsstelligen Bereich erarbeitet wurde, muss man fast sagen. Man hat es gesehen, auf Gießener Seite hat der Geschäftsführer des häufigeren mal gewechselt und dass der Vertrag mit dem Namenssponsor für diese Saison noch gilt und dann entsprechend es neue Verhandlungen gibt. Auch das ist nichts Neues. Das bedeutet, das ist jetzt alles nichts, wo man sagen könnte, da ist irgendwie kurzfristig was passiert, was aufgetaucht ist, wie beispielsweise in Hanau, wo man dann festgestellt hat, ach du Schande, es geht hier überhaupt nicht mehr weiter. Und ich glaube, die Leute, die da am Ruder sind, die sind auch vernünftig genug und besonnen genug, um das in die richtigen Bahnen zu lenken. Das heißt, da ist mit Jonathan Kolmer auch jemand, der sowohl die Zahlen im Blick hat, als auch eben entsprechend langfristig plant. Und das bedeutet, wenn es da irgendwie Schwierigkeiten gäbe, dann hätte der mit Sicherheit schon längst die Hand gehoben und gesagt, Achtung, wir haben hier tatsächlich ein Problem. Von daher, ich verstehe es nicht so ganz. Es klingt irgendwie so ein bisschen nach, wir bringen jetzt von außen mal etwas Unruhe in den ganzen Verein. Vielleicht auch gerade mit dem Neid, weil es eben gerade gut läuft. Es kommen viele Leute in die Halle, es macht Spaß, das Team zu sehen. Es ist eine super Zusammenstellung. Es ist wieder Basketball im Aufschwung, hat man so das Gefühl in Gießen. Also für mich hat das so ein Geschmäckle einfach, warum man sich da als Insider mit einer Zeitung treffen muss, um da Sachen zu erzählen, die seit einem halben Jahr irgendwie bekannt sind und zu sagen, die Lichter gehen bald aus. Für mich ein bisschen übertrieben.
Würde ich jetzt auch so sehen, also das ist sicherlich auch den Spielern, die jetzt hierher gekommen sind, bewusst gewesen, dass man jetzt hier nicht mit den Geldscheinen um sich wirft, auch wenn vielleicht der ein oder andere Anschlussvertrag für die BBL was anderes darlegt, aber ich denke, die nehmen das jetzt nicht so hart zur Kenntnis, dass sie das verunsichert. Man hat auch am Samstag nicht das Gefühl gehabt, die Stimmung war auch sehr gelöst nach dem Spiel, die haben sich alle super gefreut, dass sie auch dieses Spiel gewonnen haben und haben einfach, da hat jeder richtig, richtig Bock in den Playoffs da jetzt ordentlich zu performen und ich glaube, das ist so eine zusammengeschweißte Truppe, das ficht die nicht an.
Kann dann ja wahrscheinlich auch eher nochmal einen Push eher geben, als dass es runterzieht.
Absolut. Und vor allen Dingen, ich glaube, das sind halt alles Charaktere. Also im Vergleich zu den Mannschaften, die wir dann auch in den letzten BBL-Jahren gesehen haben, wo es dann eher einfach darum ging, dass man einfach für seine persönlichen Statistiken spielt. Und ich meine, wir kennen alle das Spiel, gerade die Vereine, die dann irgendwie nicht so auf finanziellen Rosen gebettet sind. Da gibt es dann halt häufiger mal Spiele, die irgendwie, wo sich nach der Saison keiner mehr dran erinnert, wie die eigentlich hießen. Ich hätte jetzt tatsächlich Probleme, den letzten BBL-Kader von Gießen vollständig aufzuzählen, einfach weil ich es nicht wüsste. Außer von den Bildern, die irgendwo vielleicht noch irgendwo in der Stadt rumhängen. Und ich glaube, das ist jetzt bei der Truppe was anderes. Also ein Igor Zvorovic beispielsweise, der jetzt nicht der überragende Spieler ist, aber ein solider Rollenspieler ist, der sagt, er hat so eine fantastische Unterstützung in seiner Karriere noch nie erlebt. Und ich glaube, das ist einfach was die Jungs und Frankie Scouting auch auszeichnen. Das sind Leute, die Basketball spielen wollen, die sich zerreißen wollen, die ihr Herz auf dem Parkett lassen. Ich meine, was ein Stefan Funic abreißt. Das ist einfach ein Phänomen, dieser Typ. Der wird jede Woche verprügelt und macht trotzdem sein Double-Double im Schnitt.
19 Double-Double.
Im Schnitt einfach. Und marschiert da durch. Also das sind einfach echt coole Jungs.
Ich würde da auch in Luis Figge, der offensiv nicht ganz so zur Geltung gekommen ist. Gut, der ist bei euch jetzt nicht so gern gesehen, aber er ist bei uns einer. Ich finde es, wenn es defensive Stops gibt und er ist da involviert oder auch nicht involviert, aber der feiert halt auch mal gelungene Defensivaktionen und geht da voran. Also das macht dieses Jahr wirklich richtig, richtig Spaß mit der Truppe. Und die sind von ihrer individuellen Qualität, sag ich mal, hier und da durchaus limitiert. Aber jeder von
Freiwürfe.
Ja, genau. Aber da lässt jeder zu jeder Zeit wirklich alles auf dem Parkett und das macht schon Spaß.
Ich wollte tatsächlich da nochmal einhaken, weil wir kriegen dann immer so ein bisschen Flashbacks, wenn so Nachrichten von Standorten dann ans Licht kommen, finanzielles Missmanagement und alles ganz plötzlich und hat keiner kommen sehen. Also die Trierer Vergangenheit schreit das ja auch so ein bisschen raus und von daher ist man da immer irgendwie so ein bisschen sensibel und hofft einfach nicht, dass da jemand das durchleben muss, was viele Trierer-Fans da damals zu Ende der BBL-Zeiten da durchleben mussten. Deswegen ist das einfach so ein bisschen, bei uns so ein bisschen stärker, glaube ich, angekommen.
Ja, bei uns ja eigentlich auch, aber diesmal gehen irgendwie alle sehr entspannt damit um, ne?
Ja, zum ersten Mal. Also wir haben so Meldungen ja auch öfter mal, aber diesmal irgendwie, weil man auch, Thorsten hat schon gesagt, irgendwie Vertrauen in die handelnden Personen jetzt diesmal hat und auch das ein oder andere halt über den Saisonverlauf immer mal schon aufgeschnappt hat, was da im letzten Jahr nicht ganz so gut gelaufen ist auf der finanziellen Seite. Deswegen hat das diesmal gar nicht so eingeschlagen wie eine Bombe. Ich hoffe mal, das ist keine trügerische Sicherheit. Und die anderen Male, wo man eigentlich schon den Abgesang verkünden konnte und es doch irgendwie immer weiterging.
Ansonsten machen wir einfach erstklassig, fünfklassig oder so. Das geht auch irgendwie Kreisliga oder so.
Das ist auch kein Problem mehr.
Wie ist es denn bei euch? Also ich muss für mich sagen, nach dieser Saison, mir macht einfach Pro A mehr Spaß als Bundesliga. Also es
deutlich,
ist einfach
deutlich
cooler, A, natürlich mehr Spiele zu gewinnen als zu verlieren, aber B, einfach auch, es sind viel angenehmere Standorte. Es sind Traditionsstandorte, wo es wirklich noch um Basketball geht und nicht um Popcorns und Klatschpappen und Nachos. Und es sind Standorte, mit denen man einfach auch als langjähriger Fan was verbindet. Und ich finde einfach, es geht noch ein bisschen mehr um den Sport und nicht so sehr um, ich gehe am Wochenende zu einem Event.
Oh, schwieriges Thema, weil ich da immer so ein bisschen zwiegespalten bin. Wir hatten ja jetzt auch lange kein Traditionsduell mehr so gegen euch. Spiele gegen Bonn, die immer riesengroßen Spaß gemacht haben. Nach Frankfurt, ich muss es jetzt sagen, weil es halt einfach eine kurze Auswärtsfahrt ist.
Das kann ja wiederkommen.
Ja, genau. Ist hoffentlich dann ein Wochenende. Freitags Gießen, sonntags Frankfurt oder so. Das wär cool.
Überlebt ihr das?
Na, ich denke schon. Ich bin, glaube ich, eher jetzt nach 8 Jahren Pro A würde ich so eine Bundesliga-Saison schon nochmal fühlen. Also gerade nach der Saison hier, wo es gefühlt um die goldene Ananas ging, dann habe ich lieber, glaube ich, ein bisschen Abstiegskampf in der Bundesliga. Aber da sind wir halt momentan auch so weit von weg, dass wir da eigentlich gar nicht drüber reden brauchen. Pro A an sich natürlich super, nur dass manche Hallen, weiß ich jetzt nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du das 8. Mal irgendwie nach Kirchheim fährst und sitzt da auf dem Plastikgartenstuhl, dann fragst du dich halt auch, ob es nicht schöner wäre, irgendwie mal ein Wochenende in München oder in Berlin zu verbringen. Aber
seid froh, dass ihr da auf Gartenstühlen sitzen durftet. Wir mussten zum Eventspiel nach Göppingen. Das war die Hölle.
Das ist ja genau das, was die Jungs wollen. Ja. Also von daher.
Ja, genau.
Ja, aber ich gebe euch absolut recht. Also die Liga ist super interessant. Es ist so, dass man als Fan und auch als, ich meine, wir waren ja auch mal, bevor wir uns so ein bisschen mehr involviert haben, einfach nur Fans, und dass man sich da einfach so mehr dem Verein nähern kann, dass das alles so ein bisschen nahbarer, familiärer ist, das gefällt mir persönlich halt sehr, sehr gut. Und die Qualität in der Liga, wenn man wirklich jetzt die letzten 8 Jahre, wo wir beide ja wirklich jedes Spiel im Prinzip gucken waren, wenn man die betrachtet, ist die Qualität auch einfach extrem gestiegen. Also was wir dieses Jahr in der Liga sehen, ist wirklich schon Wahnsinn. Du kannst an keinem Spieltag sagen, ne, so oder so geht's aus, es gibt eigentlich keinen klaren Favoriten, und du siehst allein schon an den Playoff-Platzierungen, du hast dieses Jahr +4 Siege gebraucht, um auf Platz 8 zu kommen. Also ich kann mich an die letzten Jahre erinnern, da waren es zwar nur dann 30 Spiele, aber da hat oft 15-15 gereicht für einen Playoff-Einzug. Also da sieht man schon, dass die Qualität wirklich extrem hochgegangen ist und dass auch Aufsteiger wie Dresden überraschen können. Münster hat für mich eine super Saison gespielt für ihre Mittel. Da wird es jetzt dann auch nächstes Jahr interessant, wie es da weitergeht. Aber also, dass auch Teams, die von unten kommen, wirklich eine große Rolle spielen können, macht es für mich super interessant. Du hast jedes Jahr wechselnde Voraussetzungen. Und ja, von daher, also können wir uns, glaube ich, nicht beschweren mit dem, was wir auch als Zuschauer geboten bekommen in der Pro A.
Wenn wir gerade Münster schon ansprechen, ganz herzliche Grüße an Andi Seifert, der sein Karriereende verkündet hat. Bei uns ja auch im Podcast gewesen, zu Gast. Da war ich leider nicht dabei, da ich krank war.
Stimmt, ja. Wir werden ihn wiedersehen vielleicht beim Golfturnier, je nachdem.
Ja.
Spielt ihr Golf, die wichtigste Frage in diesem Podcast?
Nein.
Minigolf vielleicht.
Ja, reicht auch. Also,
ja, das ist auch. Also ich habe selber auch noch nie Golf gespielt, von daher wird das für alle ein großer Spaß. Wenn wir es denn.
Wir arbeiten daran.
Ja, genau. Und nochmal zur Liga, man muss natürlich auch sehen, wir in Gießen finden das wirklich gerade auch richtig super, aber das liegt zum Teil wahrscheinlich auch daran, dass wir in den letzten BBL-Jahren wirklich, das war wirklich die Hölle, eine gesichtslose Mannschaft nach der nächsten nur auf die Mütze bekommen, und es hat auch gar keinen Spaß mehr gemacht, auswärts zu fahren, weil die Hallen alle einfach nur laut und das Gleiche. Jetzt haben wir natürlich die Voraussetzung, wir kommen mal wieder nach Hagen seit langem, wir kommen mal seit Ewigkeiten wieder nach Paderborn, nach Trier. Man lernt was Neues kennen wie Bochum, Dresden. Das hat schon sehr, sehr viel ausgemacht und hat auch viel Spaß gemacht. Gerade sowas wie in Bochum, dafür geht man halt in die Pro A und hat darauf Bock, ja.
Und vermutlich ist es einfach auch nochmal was anderes nach 8 Jahren. Also letzten Endes wenn wir jetzt in 8 Jahren zurückblicken, weiß ich auch nicht, ob wir dann sagen, Pro A ist immer noch das Beste oder ob nicht dann vielleicht doch auch einfach mal so eine Saison in der Bundesliga vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen Schnippchen schlagen und ein bisschen die großen Vereine ärgern können, einfach mit dem, dass man als Kleiner trotzdem irgendwie mitspielt. Das hat schon auch seinen Charme, also das verstehe ich total nach so einer langen Zeit definitiv.
Und ich kenne gar nichts anderes als Bundesliga. Also ich bin in der Bundesliga dazugekommen 2015, das war direkt nach dem Aufstieg. Ich habe immer nur diese Niederlagen erlebt. Klar, war so ein Highlight gegen Bamberg irgendwie, was mit dabei war, aber nie so ein richtiges, irgendwie, dass man mal wochenlang einfach gewonnen hat. Habe ich nie erlebt. Du hast immer darauf gewartet, dass die nächste Niederlage kam. Und sie kamen dann einfach direkt. Von daher, ich finde es sehr erfrischend aktuell.
Ich bin ja auch irgendwie seit 2003, glaube ich, hatte ich meine erste Dauerkarte, also direkt nach Umzug vom Moisecker Weg in die Arena. Also auch viel Bundesliga erlebt und das ist damals dann durch finanzielle Schwierigkeiten, wo einfach keine Kontrolle stattgefunden hat, nicht gereicht hat, war halt eine Riesenenttäuschung. Da war es ja auch ganz kurz vor, vielleicht gibt es gar kein Basketball mehr in Trier. Dementsprechend holt man die Pro A dann natürlich schon sehr gerne. Aber nach 8 Jahren, ich weiß nicht. Und ich glaube, in 8 Jahren brauchen wir, also jetzt kein Angriff an irgendein Management von beiden Seiten, brauchen wir beide, weder Gießen noch Trier, finanziell gar nicht mehr von der BBL reden. Ich glaube, da sind die Anforderungen viel zu hoch. Ich finde es jetzt nicht sonderlich cool. Ich weiß auch nicht, ob es das ist, was Basketball Deutschland braucht. Es ist wohl das, was die BBL haben möchte, dass nur noch Metropolen in der Bundesliga spielen und ja, die kleinen Städte dann immer so ein bisschen nebenbei abgeschoben werden. Weiß ich nicht.
Ja, ich bin auch nicht der größte Fan von dem Konzept, nee.
Ja, aber Marco Pesic hat neulich gesagt, okay, die Pro A wird ja dadurch gestärkt. Wenn man die BBL kleiner macht, kommen viel mehr Teams in die Pro A, dann ist die Pro A viel attraktiver. Also vielleicht liegt da auch eine Chance drin.
Und die wenigen Vereine streiten sich um die guten deutschen Talente. Also ja. Ich sehe das auch relativ kritisch. Und nur nochmal, Max, zu ergänzen, wir stehen halt auch jedes Wochenende gefühlt in der Halle, die 6.500 Leute fasst, wenn sie denn voll ist. Oder ne, an die 6.000. Ne? Ja. Und da sind dann halt irgendwie 2.000 Leute. Und das ist dann schon ein Bild, wo man denkt, jetzt mal nochmal hier ein ausverkauftes Haus wäre schon nach der langen Zeit nochmal schön.
Ja, dann lass uns nochmal drüber sprechen, über eure Saison. Das haben wir ja auch versprochen, dass wir da noch ein bisschen genauer reinschauen können. Ihr seid richtig nah dran. Ihr dürft alles raushauen. Wir haben mit Rants schon Erfahrung. Chris Schmidt war hier im Podcast. Der hat 15 Minuten lang alles zerlegt, was zu zerlegen geht. Deswegen fühlt euch frei und wir gehen einfach schon mal und ihr könnt einfach alles machen.
Wollt ihr überhaupt noch drüber sprechen oder seid ihr froh, dass es durch ist und sagt, komm, mach das Buch zu und ab dafür?
So kann man die Saison eigentlich ganz gut zusammenfassen. Es ist doch nur, Redebedarf hätten wir doch noch, wenn gerade der eine oder andere zuhört. Aber also die Saison kann man eigentlich wirklich aus Trierer Sicht einfach nur abhaken und hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird. Also so eine verkorkste Saison mit auch dem schlechtesten Pro-A-Ergebnis, das wir bisher erzielt haben, hat sich wohl vor der Saison nach letztem Jahr Platz 4, erstes Mal Heimrecht, wohl auch keiner ausgemalt in Trier.
Ja, nee, also eine Saison zum Vergessen. Also nach dem Spiel oder vor dem Spiel gegen Gießen haben Simon und ich ja immer noch so ein bisschen, oder ich, so ein paar Stiche in seine Richtung geschossen. Die kamen dann aber leider postwendend zurück nach der Serie dann. Unterm Strich eine Saison zu vergessen. Trainerwechsel, die nicht gefruchtet haben. Unterm Strich die Mannschaft halt von den verschiedenen Skills, die Spieler haben, halt komplett falsch zusammengestellt. Also du hast maximal 2 Leute, die auf Pro-A-Niveau gut verteidigen können. Helpside habe ich, glaube ich, 2-mal in der ganzen Saison gesehen. also wir haben fast 90 Punkte im Schnitt bekommen, haben uns 2-mal von Bochum 116 und 110 reinballern lassen. Ich meine, Bochum, klar, ist denen ihr Spielstil. Auch in Garay Zeeb weit unter seinen Erwartungen geblieben, auch wenn ich weiterhin davon überzeugt bin, dass er das Potenzial hat, einer der Top-Point-Guards der Liga zu werden. Vielleicht wurde er da einfach falsch eingesetzt, jetzt gerade die letzten 2 Saisons, aber ja, wird man sehen, wo die Reise hingeht. Ich bin davon überzeugt oder ich habe da Vertrauen, dass es ab nächster Saison wieder besser wird.
Ja, man hat jetzt gerade auch zum Ende hin gemerkt, dass es doch dann den einen oder anderen Spieler, das hat man eben ja auch schon mal angesprochen, gibt, der dann wirklich nur noch für seine Statistiken gespielt hat. Der ein oder andere, der dann auch gesagt hat, so 2 Spiele vor Saisonende, er hat dann gar nicht mehr so viel Bock, in Trier Basketball zu spielen. Also wenn es dann um nichts mehr geht, dann hat er halt auch keine Lust mehr. Also sowas hatten wir halt die letzten Jahre in Trier auch nicht in der Masse. Also da waren eigentlich immer gute Jungs da, auch gute Jungs für die Kabine da. Ja, und dann war es einfach die Saison so, dass man hat ein bisschen weniger Budget gehabt, glaube ich, als letztes Jahr. Ja, ich weiß es nicht. Wo man letztes Jahr wirklich einen sehr, sehr starken Kader hatte. Und man hat einfach in den ersten Spielen in der Vorbereitung schon gesehen, es gibt diese Probleme in der Spielanlage, gerade was die Defense angeht. Aber man hat es einfach über die ganze Saison nicht geschafft, das in den Griff zu bekommen. Und dann müssen wir einfach schlussfolgern, dass es einfach vom Personal her ja nicht möglich war, da irgendwo besser zu agieren. Und wie Max auch sagt, vielleicht in der Kaderplanung da schon Dinge schiefgelaufen sind. Und dann noch der Trainerwechsel, da muss ich persönlich sagen, ist für mich eigentlich auch so ein bisschen der Tiefpunkt der Saison. Also hast einen jungen Trainer mit Pascal Heinrichs, den wir auch privat ganz gut kennen, mit dem sagst du gehst in die Saison, der hat letztes Jahr dann übernommen oder letzte Saison von Marco Vandenberg, und du sagst, du hast das Vertrauen, du gehst mit so einem jungen Coach in die Saison und dann schmeißt du ihn quasi raus, direkt nach einem Spiel im Prinzip so ein bisschen, ne, inoffiziell hoppla hopp.
Im Affekt, ja.
Und alle Saisonziele waren zu dem Zeitpunkt noch zu erreichen. Und wenn du mit so einem jungen Trainer in eine Saison gehst, der darf seinen ersten Kader zusammenstellen, musst du meiner Meinung nach auch verzeihen können. Und er hat nach einer 5-Niederlagen-Serie eine 7-Siegesserie eingefahren. Also er hat auch gezeigt, er kann Stellschrauben finden. Und ich bin mir relativ sicher, oder ich wäre nicht überrascht, wenn wir ihn in 2, 3, 4 Jahren irgendwo in der Pro A oder vielleicht sogar in der BBL sehen, und dass er da seinen Weg noch geht und wir in Trier da so ein bisschen in die Röhre gucken. Und genau dasselbe glaube ich eigentlich auch mit so Spielern wie Garayce. Also der, weiß nicht, ob man den halten kann, aber ich sehe den eigentlich bei einem anderen Pro-A-Team, wenn er richtig eingesetzt ist, nächstes Jahr auch mit auf der Point-Guard-Position dominieren. Und das sind so ein bisschen die Punkte, wo man jetzt in Trier sagt, jetzt bricht so ein bisschen alles auseinander und man guckt wahrscheinlich in 2, 3 Jahren zurück und ja, sieht so ein paar Sachen, die man definitiv falsch gemacht hat diese Saison.
Ich dachte immer, das wäre ein Gießener Phänomen, dass die Spieler dann außerhalb des eigenen Standorts auf einmal aufdrehen und einem dann in den Spielen regelmäßig zweistellig einschenken.
Ich glaube, unsere Vereine sind da schon relativ identisch, also ja. was sowas angeht. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin da zu Pascal zwiegespalten. Also nach dem Spiel einen Trainer rauswerfen ist jetzt vielleicht nicht super, aber gehört halt auch irgendwo zum Sport dazu. Und man muss sagen, er hat es nachhaltig nicht geschafft, die Stellschrauben zu drehen, dass die Mannschaft defensiv funktioniert. Also wir haben durchgehend das Pick and Roll mit 2 Mann verteidigt und es hat im ersten Spiel nicht funktioniert und es hat in seinem letzten Spiel nicht funktioniert. Also da muss ich halt irgendwie Anpassungen treffen, die das Ganze besser machen. Aber unterm Strich, glaube ich, war
die... hat es ja auch nicht hingekriegt.
Genau, ich wollte gerade sagen, die Mannschaft war vermutlich auch einfach nicht coachbar in der Hinsicht. Dementsprechend bleibe ich dabei, Mannschaft komplett falsch zusammengestellt, aber ich bin da auch der Meinung, dass man einmal in 8 Jahren so einen Schuss hinter den Bug mal haben darf. Ich meine, in der Liga ist es halt so, wenn du 3 Amis verpflichtest, die zünden, spielst du um den Aufstieg mit, siehe Leverkusen letztes Jahr, und wenn die Amis halt nicht fruchten, dann steigst du halt ab. Also es ist
wirklich Leverkusen so ein krasses dieses Gefälle. Jahr.
Ja, genau. Es ist halt so ein krasses Gefälle.
Ja.
Dementsprechend ein so ein Schuss hinter den Bug sei erlaubt, verzeihe ich auch, aber nächstes Jahr muss geliefert werden.
Du musst ja auch, um ein letztes Wort noch dazu zu finden, du musst ja auch bewusst sein, wenn du in die Pro B runtergehst, ist das so ein bisschen der erste Schritt in die Bedeutungslosigkeit. Ja. Also es ist super schwer, da unten nochmal rauszukommen und gerade für so einen Standort, wo jetzt die Sponsoren sich auch nicht drum reißen, den Trierer Basketball zu finanzieren. Also es ist viel Stückwerk, viel mittelständige Unternehmen, viele kleine Unternehmen, und ja, da musst du einfach so ein bisschen die Saison nehmen als, ups, es hätte auch schief gehen können. Und ja, da musst du deine Lehren draus ziehen.
Dann können wir nochmal drüber sprechen, wen wir denn vielleicht nächste Saison nicht mehr in dieser Liga sehen oder wen wir sehen. Denn Bayreuth ist zum Beispiel abgestiegen. Die kommen aus der BBL sehr wahrscheinlich runter, es sei denn irgendwas mit Wildcard. Kann ich mir da aber nicht vorstellen, weil es da finanziell einfach sehr, sehr schwierig ist. Frankfurt ist so kurz vorm Abkratzen, je nachdem, sie halten sich aktuell noch da in der Liga drin. Da wird wahrscheinlich auch keine Wildcard mehr gezogen, wenn es denn eine geben sollte, denn da wurde ja schon eine gekauft für teuer Geld. Das heißt, das wird noch spannend, wer da vielleicht noch als zweiter Absteiger runterkommt, aber sieht schon sehr nach Frankfurt aus aktuell. Wer geht denn hoch aus eurer Sicht?
Ja, also vielleicht dann mal so im Halbfinale, nach so meinen Tipps anzukommen, wäre ja dann Rasta gegen Gießen und Tübingen gegen Karlsruhe. Ja, ich habe da so meine Schwierigkeiten. Ich glaube, Gießen ist da einfach nicht tief genug besetzt, um Rasta die Serie zu klauen, in meinen Augen. Also wenn, dann müsste ein Martin dann irgendwann nochmal zünden, den sie dann brauchen, in meinen Augen. Also Shooting von außen, das sehe ich aktuell nicht, wenn ich so die letzten Spiele von ihm sehe. Da geht Rasta für mich weiter und Tübingen-Karlsruhe setzt sich auch Tübingen durch, allein wegen der starken Defense und der individuellen Klasse.
Also Tübingen-Karlsruhe wird für mich nochmal so eine ganz, ganz interessante Serie. Da bin ich auch bei einem 3-2 und kann mich gerade auch so ein bisschen nicht entscheiden, aber glaube doch, dass Tübingen da die Nase vorn hat. Und dann, wie gesagt, hoffe ich, dass sie vielleicht finanziell dann auch nächstes Jahr im Oberhaus zu finden sind. Und auf der anderen Seite gehe ich auch mit Raster Vechta, aber räume Gießen da auf jeden Fall auch gute Chancen ein. Weil ich finde, dass die Matchups da eigentlich ganz gut sind für Gießen. Und ja, mal schauen, ob es dann reicht. Die Frage wäre, wisst ihr, wenn Gießen hochgeht, würde Gießen hochgehen?
Ich hoffe, wir müssen uns die Frage nicht stellen.
Also, das ist ja wirklich mal spannend, weil ihr eben gesagt hattet, ihr findet Pro A eigentlich super. Also wenn jetzt entscheidendes Spiel 5, sage ich mal, in Vechta im Halbfinale, also da können die ja nicht sagen, okay, hoffentlich verlieren wir, oder?
Ich hoffe, dass wir da einfach nicht in diese Situation kommen, weil eigentlich will ich es wirklich nicht.
War das nicht Fabio Strauß, der das erzählt hat von den Aufstiegsspielen mit Dresden, der gesagt hat, sie haben eigentlich immer gehofft, dass sie irgendwann verlieren?
Das war Tim Uden von Düsseldorf.
Ach stimmt, das war Düsseldorf, ja genau. Der hat gesagt, sie haben gehofft, dass sie sich eigentlich die Frage gar nicht stellen müssen, was sie denn dann machen. Ich glaube, für Gießen, also die würden auf jeden Fall sportlich aufsteigen wollen. Die Frage ist, ob man die Rahmenbedingungen stemmen kann mit dem, was die BBL jetzt schon fordert. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch in Richtung sowohl Unterstützer als auch in Richtung Stadt ein wichtiger Fingerzeig, dass man sagen könnte, ey, schaut mal, wir hätten es eigentlich geschafft, aber uns fehlt beispielsweise eine vernünftige Trainingshalle, uns fehlt eine vernünftige Spielstätte und uns fehlen irgendwie x Euro, um das hinzukriegen. Also liebe Sponsoren, liebe Stadt, lasst uns doch gemeinsam mal einen Plan machen, wie wir das in den nächsten Jahren angehen können. Denn du hast vorhin gesagt, in 8 Jahren gibt es für Gießen definitiv keine BBL mehr. Also wenn hier keine neue Halle gebaut wird, dann sehe ich auch nicht wo. Also da wüsste ich nicht, wo man da spielen sollte. Man kann die Osthalle zwar auf Dauer am Leben erhalten und so gern ich sie mag, aber irgendwann ist dann auch mal das Mindesthaltbarkeitsdatum von so einem Ding abgelaufen. Und das, glaube ich, wäre der einzige positive Punkt, dass man, wenn man es sportlich schaffen würde, sagen könnte, wenn die BBL sagt, tut mir leid, mit den Rahmenbedingungen können wir euch die Lizenz nicht geben, dass man da halt einen Pfund in der Hand hat, dass man sagen kann, okay, wir müssen jetzt was tun. Von den Spielern her, glaube ich, die werden alle alles dafür tun, um entsprechend auch einen möglichen Aufstieg zu erreichen.
Ja, die sind ganz, ganz perplex, wenn man ihnen sagt, dass man es eigentlich richtig geil findet dieses Jahr und dass es auch die Playoffs jetzt super sind, aber man will eigentlich gar nicht in die BBL. Hä, was, wieso? Und wenn man dann erzählt, wie es die letzten Jahre war, das ist halt dann, ja.
Aber auch da, wenn du Gesellschafter fragen würdest, sähe das ganz anders aus, glaube ich.
Ja,
die wollen alle, da sagen alle in den Interviews, natürlich wollen die in die BBL gehen, einfach aufgrund auch der Werbewirkung, was ja auch völlig verständlich ist. Also da sagt ja keiner Nein, wenn da irgendwie die erste Liga möglich ist. Ob das sinnvoll ist aus wirtschaftlicher Sicht, das müssen tatsächlich dann andere beurteilen. Aus Fansicht macht natürlich aktuell die Pro A richtig viel Bock.
Also ich wäre nicht traurig, wenn es ein Spiel 5 gibt und das dann verloren wird, dann ist es halt so und dann... Okay. Würde ich auch sagen, also ohne Enosch Wolf und mal gucken, wie Agi dann wieder in den Playoffs einsetzbar ist, ist dann für Gießen vielleicht auch über eine Serie schwierig. Ich glaube, dass man beide Spiele in der Osthalle gewinnen kann und dann am Ende aber wahrscheinlich mit 3-2 rausgeht. Und Tübingen gegen Karlsruhe, da traue ich Karlsruhe schon was zu. Also da würde ich, ist schwierig mit dem Tipp, am Ende wird sich ja doch auch Tübingen 3-2 durchsetzen.
Ich denke auch Tübingen 3-2. Bei Vechta sprichst du gerade noch einen wichtigen Punkt an. Enosch Wolf fehlt aufgrund einer Transfervereinbarung von beiden Teams. Also es ist nicht so wie, welcher Verein war das?
Bayreuth hat irgendwie den Livingston oder sowas, glaube ich, gegen Crailsheim spielen lassen und dann haben sie da irgendwie eine Vertragsstrafe zahlen müssen.
Genau, das war aber, weil der Spieler mit dem Club selber eine Klausel hatte, dass er nicht antritt mit einer Vertragsstrafe von, ich glaube, ein paar tausend Euro, wo der Club dann gesagt hat, wir übernehmen die oder wahrscheinlich gesagt hat, weiß man nicht so genau. Das heißt, das wird es in Gießen nicht geben und da sprichst du einen sehr guten Punkt an, denn ich glaube, das wird eine enorme Schwächung sein. Also Enosch Wolf, wie der nochmal aufgeblüht ist jetzt zum Ende seiner Karriere, hat ja auch sein Karriereende verkündet, das wird Gießen einfach fehlen. Vor diesem Gedanken war ich bei einem 3-2 für Gießen. Ohne Enosch Wolf glaube ich tatsächlich auch, es wird ein 3-2 für Vechta werden.
Oh, Enosch Wolfs Playoff-Form, können wir in Trier ein Lied von singen. Also er ist auch so ein bisschen aufgeblüht gegen Ende der Spielzeit, als er noch in Trier war letzte Saison. Hat in den Playoffs auch wirklich massiv enttäuscht in Trier. Also da wäre ich mal gespannt, ob er das dieses Jahr dann so hochhalten kann.
Ja, also er hat uns in der regulären Saison, also gerade in den letzten Spielen, auf jeden Fall Spiele gewonnen. Gerade mit seinem guten Gespür für Rebounds, mit seinen zweiten Chancen, die er da genutzt hat. Aber ich glaube, in den Playoffs wäre es auch zu einfach gewesen, oder wäre es jetzt auch zu einfach, alles auf Enosch zu schieben. Ich glaube, das Team war da einfach noch nicht ready. Und danach sind sie auseinandergebrochen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er Erfahrung genug hat in den Playoffs, gerade gegen so ein junges Dresdner Team auf jeden Fall und auch ja, gegen Fechter leider nicht, aber dass er da seine Nadelstiche setzen kann.
Wir hatten auf jeden Fall interessante Wochen, würde ich mal sagen. Aber wir haben immer gesagt, wie ausgeglichen die Liga ist und die Tipps, zumindest im Viertelfinale, sind ja dann doch relativ eindeutig, weil das jetzt doch teilweise gegenläufige Trends aufeinandertreffen und natürlich die beiden absoluten Top-Favoriten. Das muss man halt einfach so sehen.
Ja, wir werden es überprüfen im Laufe der nächsten Wochen in diesem Podcast. Hier werden wir drauf schauen auf die nächsten Matchups. Nächste Woche wird es keine Folge geben. Danach die Woche steigen wir dann aber wieder ein. Da ist dann die erste Playoff-Runde tatsächlich vorbei. Und dann werden wir das nochmal ausführlich besprechen und dann natürlich auch nach vorne schauen auf die nächsten Duelle, die da anstehen.
Hast du dir alle Tipps notiert, damit du uns durch den Kakao ziehen kannst?
Ich höre mir das nochmal an, das ist ja ein Podcast, kann man nochmal reinhören. Aber ja, ich habe das hier oben drin und das werde ich definitiv um die Ohren hauen.
Sehr ganz schön. Klar.
Gut, am Freitag geht's los, erste Playoff-Runde. Wir sagen erstmal vielen Dank an euch, Marc und Max. Ich habe fast Max und Moritz gesagt, aber ist nicht ganz. Vielen Dank, dass ihr da wart, vielen Dank für eure Einschätzung, auch zur Trierer Lage. Hat sehr viel Spaß gemacht und dann natürlich eine gute freie Zeit jetzt. Ne? Ich habe nichts mehr zu tun.
Die Offseason ist lang, wir gucken uns aber ganz gemütlich hier auf der Couch mit einem Kaltgetränk die Playoffs an und das ist auch mal ganz schön.
Ich wollte gerade sagen, also die Saison habe ich auch schon so seit 4 Wochen abgehakt. Ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen froh auch mal über ein bisschen basketballfreie Zeit, also in Trier zumindest. Playoffs werde ich mir bestimmt ein paar Spiele angucken und da bleibt es eigentlich nur uns noch vielen, vielen Dank an euch zu sagen für die Einladung. Du sagst, es war keine, aber...
natürlich war es eine Einladung, natürlich wollten wir euch haben. Wir haben schon die ganze Saison drüber gesprochen, dass wir unbedingt was machen müssen, weil uns das ja auch viel Spaß macht, so auf Instagram ein bisschen hin und her battlen und so.
Das ist schon mit cool. Den Memes und so, das ist schon eine Bereicherung gewesen.
Ja, aber das macht halt voll wenig Spaß, wenn du nur noch auf die Fresse kriegst.
Und so, lieber Max, ist BBL. Willkommen in der BBL.
Nee, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ich finde euer Projekt da echt, echt super. Also ich hatte, glaube ich, direkt nach der ersten Folge hatte ich schon geschrieben, dass ich es richtig cool finde. Ich weiß oder wir wissen selbst durch unseren eigenen Podcast, wie viel Arbeit dahinter steckt, immer wieder Themen zu finden und gerade ihr Liga durchgreifend Gäste da habt, immer spannende Themen, spannende Folgen. Von mir dann Chapeau und ja, vielen Dank.
Ja. Vielen Dank, macht weiter so und hoffen wir, dass nächstes Jahr vielleicht das Team-Game besser als das Meme-Game ist. Das würde uns dann aus Trierer Sicht dann wünschen.
Ja, dann vielen Dank für das Lob und wir bleiben natürlich in Kontakt. Also wir sind jetzt nicht weg.
Ja, absolut.
Es sei denn, wir steigen auf, dann sind wir weg. Ja.
Und wir drücken euch die Daumen für die Zusammenstellung nächste Saison. Dürfte ja ein bisschen einfacher werden, jetzt wenn der Vertrag von Marco Vandenberg ausläuft. Ist vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Geld da. Und dann wird sicherlich die Trainerfrage auf jeden Fall als erstes mal interessant werden in Trier. Dafür auf jeden Fall viel Erfolg und danke, dass ihr da wart.
Ja, hat viel Spaß gemacht.
Das war Erstklassig, Zweitklassig. Der Pro-A-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Alle Kanäle seht ihr auf erstklassig-zweitklassig.de.